Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Low Carb, Low Fat, Superfoods, Smoothies, glutenfrei. Wenn es um gesunde Ernährung geht, gibt es viele, viele, viele Trends und sehr viele verschiedene Meinungen darüber, was gesund ist und was nicht. Das liegt auch daran, dass viele Studien zum Thema Ernährung auf dem Markt sind, die zum Teil doch auf recht unterschiedliche Ergebnisse kommen. Das hat Wissenschaftsbuchautor Bas Kast festgestellt und er hat angefangen, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich gute Ernährung ist. Eigentlich erstmal nur, weil er selbst besser essen wollte, weil er aber auf immer mehr Studien und Untersuchungen gestoßen ist zum Thema Ernährung, hat er dann beschlossen, das alles mal in Ordnung zu bringen, dieses Thema gute Ernährung und ein Buch drüber geschrieben. Der Ernährungskompass heißt es. Das Fazit aller wissenschaftlicher Studien zum Thema Ernährung ist der Untertitel. Moin Bas, hast du wirklich alle Studien gelesen zum Thema Ernährung?
Ja, morgen Sebastian, Namensgenosse.
Ja, in der Tat.
Schön hier zu sein. Alle kann man natürlich nicht lesen. Also es erscheinen ja mehr als 250, mittlerweile sogar mehr als 500 Studien am Tag. In den USA gibt es ganze Teams, die versuchen da mitzuhalten. Eine einzelne Person kann das nicht. Aber ich habe vor 2,5 Jahren, vor 3 Jahren angefangen, mich täglich hinzusetzen mit übrigens einem lebensverlängernden Kaffee und ein Stückchen dunkler Schokolade. Ja, und dann fängt es an bei mir morgens. Dann lese ich, wenn es ein guter Tag ist, habe ich 20 bis 30 Studien am Tag. Und boah, wenn man das 2,5 Jahre macht, dann kommen ein paar Tausend zusammen.
Und viele Kaffees, lebenserlängernder, verlängernder Kaffee. Das war schon mal ein kleiner Teaser auf vieles, was wir gleich noch besprechen werden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so ein Buch über Ernährung schreibt, dann wird man eh oft gefragt, so was trinkst du und was isst du denn? Mache ich jetzt auch mal. Hast du schon gefrühstückt?
Ich war ein bisschen angeschlagen von einer Erkältung, wenig gefrühstückt, aber ich frühstücke überhaupt wenig. Ich habe Kaffee tatsächlich gefrühstückt und eine Banane.
Mhm. Was ist bei Kaffee mit dir los? Warum betonst du den so? Kaffee, da gibt es ja auch irgendwie ganz viele unterschiedliche Untersuchungen und Auffassungen. Er steigert den Blutdruck, verringert das Diabetesrisiko, soll Gefäße elastischer machen. Früher hat es immer geheißen, Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Heute sagt man, das ist alles Quatsch und... Ist Kaffee denn jetzt tatsächlich gesund? Du hast eben tatsächlich lebensverlängernd gesagt.
Ja, tatsächlich. Also das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil Kaffee galt ja lange als Gift. Und dieses Urteil kam aus der Wissenschaft, weil man gesehen hat, nun unter den Kaffeetrinkern, da gibt es Herz-Kreislauf-Probleme, teils sogar mehr Krebs. Und dann hat einer mal genauer nachgeguckt und gesehen, hey, unter den Kaffeetrinkern gibt es aber auch mehr Raucher. Mhm. Und man steckt sich auch gerne mal beim Kaffeetrinken einen an. Mhm. Und wenn man das statistisch berücksichtigt und herausrechnet, erweist sich Kaffee als solches als schützend vor vielen Krankheiten und ironischerweise auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ist Kaffee so ein typisches Lebensmittel, wo auch immer mal wieder widersprüchliche Studien erscheinen?
Ja. Also eben genau aus diesem Grund, wenn man so eine Beobachtungsstudie macht und man hat dann die Raucher mit drin und berücksichtigt das nicht, kann man eben zu einem falschen Urteil kommen. Und das erklärt auch schon einen Teil dieser Widersprüche, mit denen wir es zu tun haben. Vieles beruht auf diesen reinen Beobachtungsstudien und dann weiß man nicht genau, was ist der entscheidende Faktor. Gibt es Raucher dazwischen? Ernähren sich die Leute? Verhalten sie sich generell unterschiedlich, wenn sie zum Beispiel auch zufällig Kaffee trinken? Also geht das mit anderen Verhaltensweisen einher und oft ist das der Fall und es ist sehr schwierig herauszuklabustern, was dann der entscheidende Gesundheitsfaktor ist und was da los ist.
Deswegen müssen wir noch mit ganz vielem aufräumen. Das versuchen wir heute Morgen mal. Ähnlich ist das ja zum Beispiel auch beim Thema Frühstück allgemein. Da hört man ja auf der einen Seite so Sachen wie ist überbewertet, vor allem wenn man morgens keinen Hunger hat. Auf der anderen Seite gibt es die Meinung, dass man auf jeden Fall frühstücken sollte, um leistungsfähig zu sein. Was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall würde ich nicht sagen, aber es stimmt, dass es gibt Experimente, die zeigen, wenn man Leuten morgens ein üppiges Frühstück gibt und abends weniger, aber am Tag sozusagen die gleichen Kalorien wie eine andere Gruppe, die aber dann morgens wenig bekommt, aber abends viel. Und beide Gruppen bekommen täglich die gleiche Zahl von Kalorien, dass die zweite Gruppe mit dem üppigeren Abendessen eher an Gewicht zulegt und auch die Blutfettwerte verschlimmern sich. Das heißt, es gibt sehr wohl, und wir haben dafür eben experimentelle Befunde, die dafür sprechen, sozusagen Wenn du jetzt am Morgen keinen Hunger hast, dann würde ich nicht zwangsläufig ein Frühstück in mich hineinstopfen. Ne? Aber dass es günstig ist, sozusagen in der ersten Tageshälfte die meisten Kalorien zu sich zu nehmen und nicht eine einzige Monsterspeise am Abend. Mhm. Und wenn am Abend, also ich mache das so, ich esse immer noch abends auch, aber ich habe ja auch eine Familie mit Kindern und so weiter, das ist ja auch irgendwie üblich. Aber ich höre um 8 Uhr auf zu essen und esse dann nichts mehr. Und meist gehe ich so um 11 oder so ins Bett. Das heißt, ich habe immer noch so eine 3-Stunden-Periode, wo ich nichts esse, bevor dem zu Bett gehen.
Auch keine Chips mehr auf der Couch oder ein Stück Schokolade?
Chips gibt es sowieso nie bei mir mehr. Also gar nichts. Nein, Wasser ist natürlich okay, aber keine Snacks mehr und so weiter. Und das ist auch gut, weil diese Nachtperiode, die ja eine Periode des Fastens ist, die Engländer sagen ja, break the fast, breakfast, am Morgen bricht man mit dem Fasten, kann man so ein bisschen noch strecken. Und das ist diese kurze Fastenperiode in der Nacht ist ein heilsamer Prozess, wo unsere Körperzellen gewissermaßen ihren eigenen Schrott aufräumen. Ein Vorgang, den man als Autophagie bezeichnet.
Das heißt, Menschen, ich habe das Gefühl, das ist gerade wieder so ein bisschen im Trend, die vielleicht nach 18 Uhr abends nichts mehr essen und dann sagen, ich fange vielleicht dann auch am nächsten Tag vor 11 oder 12 nicht wieder an zu essen, die machen ein bisschen was richtig, weil sie,
Weil
sie in diese Pause noch verlängern quasi.
Genau. Sie strecken diese Fastenperiode der Nacht so ein bisschen. Man nennt es ja intermittierendes Fasten.
Und das macht man auch nicht jeden Tag, sondern dann immer abwechselnd, mal einen Tag.
Ja, genau. Das kann man kann das so oder so. Niemand kennt das günstigste Protokoll, wenn man so will. Mhm. Also ist es ein Tag nicht essen oder weniger essen? Ist es sozusagen das, was ich als Zeitfensteressen nenne. Also ich habe ja diese 8-zu-8-Regel für mich, dass ich von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr esse und dann nachts eben überhaupt nichts. Aber niemand weiß genau, was die beste Methode ist. Aber generell weiß man, dass so Fastenperioden heilsam sind.
Passend zu Ostersonntag müssen wir natürlich auch über Eier sprechen. Fangen wir mal mit den Hühnereiern an und arbeiten uns langsam zu den Schokoeiern vor. Eier ist ja auch wieder so ein heiß diskutiertes Thema, immer mal wieder in den Medien. Bloß nicht zu viel essen wegen des Cholesterins, hat man lange gehört. Mittlerweile heißt es, für gesunde Menschen ist das wurscht. Gerne so viel Eier essen, wie man mag. Was stimmt denn da jetzt?
Ja, das ist auch ein interessanter Fall. Also früher dachte man, ist ja auch ein intuitiv naheliegender Schluss, dass wenn man Cholesterin isst, dies den Cholesterinspiegel im Blut erhöht. Hat sich dann in Experimenten einfach herausgestellt, dass das sonderbarerweise nicht der Fall ist. Es gibt dafür auch, man hat das inzwischen herausgefunden, warum das ungefähr so ist. Also wenn du viel Cholesterin isst, hat das fast keine Auswirkungen auf dein Blutcholesterin. Spiegel. Insofern kann man Entwarnungen geben, was das betrifft. Dennoch halte ich Eier jetzt nicht für übermäßig gesund. Eben meine Faustregel ist ein Ei am Tag. Aber das liegt eher an den tierischen Proteinen. Da muss man sich so ein bisschen zurückhalten. Es ist auch nicht so, dass die ein Gift sind. Aber im Übermaß genossen beschleunigen die schon so den Alterungsprozess unserer Körperzellen.
Was ein sehr spannendes Thema ist, überhaupt das Thema Proteine. Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ausführlich drauf kommen. Das fand ich sehr spannend in deinem Buch. Bleiben wir noch einen Moment kurz bei den Eiern und kommen zu den Schokoeiern. Wo soll ich da irgendwann eine Grenze ziehen? Da sind wir ja beim unangenehmen Thema Zucker, ne?
Ja, aber das hängt ein bisschen davon ab. Also ich esse ja immer noch ziemlich viel Schokolade, aber ich esse keine Milchschokolade mehr, sondern ich habe mich so langsam hochgearbeitet zu 90%iger dunkler Schokolade.
90%? Wow, okay. Da ist nichts Süßes mehr dran, oder?
7 Gramm Zucker auf so einer ganzen Tafel von 100 Gramm. Das ist nicht sehr viel. Das ist ein bisschen mehr als ein Teelöffel Zucker. Die ganze Tafel, gell? Ich esse nicht die ganze Tafel am Tag natürlich.
Ja, klar.
Aber schon ein paar ordentliche Stücke. Und ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe so angefangen mit 70er, dann 80er, 85er und dann 90er. Und jetzt, wenn ich jetzt aus Versehen im Supermarkt eine 85er kaufe und blind aufmache, dann denke ich halt, schmeckt das süß.
Ja, es ist auch immer das, woran man sich gewöhnt am Ende tatsächlich. Das ist ein bisschen wie mit Salz wahrscheinlich.
Wirklich, ne? Ja, mit Salz ist es exakt so. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, ist es einfach versalzen für mich.
Das heißt, du reduzierst auch oder hast auch Salz reduziert in deinem Leben?
Ja, schon. Also ich hatte auch ein bisschen hohen Blutdruck und deshalb habe ich auch ein bisschen Salz reduziert. Unabhängig vom Blutdruck ist es auch günstig, Salz ein bisschen zu reduzieren, weil wir tendenziell zu viel essen, insbesondere weil die Lebensmittelindustrie ja überall Salz reinsteckt. Da auch zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Oliven sind versalzen und all die Nüsse und so weiter. Also wird ja überall reingesteckt und Salz ist ein wichtiges Mineral, aber nicht in diesen Mengen.
Bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, da hast du dich nicht so richtig gut ernährt, kann man so sagen, oder?
Kann man so formulieren, ja, so ein bisschen euphemistisch formuliert. Also weil es war bei mir tatsächlich so, dass die Kinder meiner Schwester, also meine Nichten, mich ziemlich neidisch gefragt haben, sag mal, isst du wirklich Chips zum Abendessen?
Ist passiert, und, ja.
Ja, es ist, ich finde es heute peinlich, ne? Aber damals, ich meine, und warum auch nicht. Ich bin immer gejoggt. Ich war nie wirklich fett. Also ich habe schon irgendwann so Ende 30, Mitte 30 fing das schon an, diesen hartnäckigen Schwimmring entwickelt. Mhm. Aber ich hielt mich für ziemlich fit. Also ich bin fast täglich gejoggt, bis hin zu Marathons. Mhm. Und ich dachte, ich meine, in der Redaktion bei mir sagten die Leute, ey Mann, der Kerl kann essen, was er will. Und bis es irgendwann nicht mehr so gut ging.
Das war auch ein Moment beim Joggen, wo du schon so ein bisschen Angst um dein Leben hattest. Das war der Moment, der zum Umdenken geführt hat. Ne?
Ja, absolut. Also ich bin dann, irgendwann bekam ich so ein Herzstolpern beim Joggen. Das hielt ich erstmal für harmlos. Und dann bin ich eines Tages losgejoggt und hatte so eine regelrechte Herzattacke, was ein Arzt wohl als Angina pectoris bezeichnen würde. Und ich beschreibe das im Buch wie eine Hand, die mein Herz festpackt und dann so blitzartig zusammendrückt. Und das ist ein bisschen schmerzhaft, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich so eine echt existenzielle Bedrohung. Du stehst echt da und hoffst, dass du davonkommst.
Du hast deine Ernährung grundlegend umgestellt, das schreibst du im Buch. Wie fühlst du dich jetzt?
Ja, super. Also das habe ich gleich gemerkt. Das ist überraschend auch, dass man, und viele berichten das, dass man sich unheimlich schnell besser fühlt. Also nach 2-3 Wochen habe ich gemerkt, dass hier verändert etwas fundamental in meinem Körper. Es fühlt sich einfach wirklich viel besser an. Und
es fühlt sich auch besser an als der Zustand, von dem du vorher gedacht hast, dass er sich gut anfühlt, weil du ja gesagt hast, irgendwie fühle ich mich ganz gut, ich bin gesund, ich jogge und Das heißt, retrospektiv würdest du sagen, vorher hast du dich schlechter gefühlt in deiner Chipsphase?
Unmittelbar beim Konsumieren der Chips vielleicht nicht, aber so insgesamt körperlich ja. Das ist schon ein frappierender Unterschied. Und bei mir war dieses Herzstolpern diese Herzbeschwerden sind schon noch lange geblieben. Sind aber dann nach und nach wirklich abgeklungen und waren irgendwie nach ein paar Monaten, ungefähr einem Jahr, dann auch wirklich vollständig verschwunden. Aber das unheimlich Motivierende für mich war einfach, dass ich nach 2-3 Wochen dieses Supergefühl hatte. Und da hatte ich natürlich auch Blut geleckt und dachte, Mann, da muss ich jetzt genauer nachrecherchieren.
Aber das heißt, man kann das Ruder quasi jederzeit rumreißen und was ändern, so von wegen mit 40 bringt das eh nichts mehr, dann kann ich weiter Chips essen, das ist Quatsch.
Ja, also und insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Beschwerden, die sind sehr anfällig dafür und auch sehr reversibel. Ich habe im Buch zum Beispiel Bilder, Angiografien, also Röntgenbilder von Gefäßen, wo man wirklich sieht, die sind verkrüppelt. Und nach der Diät ist die Verkrüppelung verschwindet nach und nach und das Gefäß sieht wieder vollkommen gesund aus, ohne Medikamente und ohne chirurgischen Eingriff. Und das sind Studien von einem US-Kardiologen namens Caldwell Esselstyn, der auch Berater übrigens war von Bill Clinton. Der ja auch 3 Bypässe hinter sich hatte und auch ziemlich schlecht sich ernährt hat auch. Und danach dann, als er seine Diät umgestellt hat, übrigens auch super aussah.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war total motivierend für dich, weil du dich relativ schnell besser gefühlt hast. Wie schwer ist es dir dann trotzdem gefallen, deine Ernährung umzustellen? Weil das hat ja auch häufig was mit Ritualen zu tun und mit Dingen, die man gewohnt ist und dann doch schon auch mit Verzichten.
Ja, ja. Also am Anfang schon schmeckte das schon nach Verzicht natürlich. Du musst schon wirklich dich umstellen. Also zum ersten Mal war mein Teller mit, was weiß ich, Salat, Rosenkohl, Brokkoli. Ja, unheimlich viel Gemüse wurde mein Fleisch, sozusagen. Ich habe viel Fleisch gegessen und das auch das drastisch reduziert. Und all dieses ganze Junkfood, vor allem der Lebensmittelindustrie, also Chips und diese ganzen Süßigkeiten, Cola, all dieses Zeugs, das ist bei mir ja völlig, das esse ich ja überhaupt nicht mehr. Und am Anfang war das schon eine Umstellung. Nur wenn du natürlich merkst, dass es dir fundamental tief im Innersten so viel besser geht. Und diese Herzbeschwerden, ich meine, das ist kein Zuckerschlecken, das ist schon wirklich bedrohlich. Ich meine, ich hatte diese Attacken irgendwann nachts im Schlaf. Und ich bin wirklich schreiend aufgewacht. Meine Frau dachte, ich habe Albträume. Und wenn das, die sind auch verschwunden, diese Attacken. Und wenn du einfach merkst, dass es dir so fundamental besser geht, dann spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Und ich muss sagen, inzwischen, nach so einer Umgewöhnungsphase, genieße ich durchaus mein Essen auch.
Was isst du jetzt genau? Also was steht bei dir so auf dem Speiseplan? Heute zum Beispiel, hast du da schon Pläne?
Jetzt haben wir ja Ostern, also jetzt werde ich auch mal ein bisschen so feierlichere Speisen. typischerweise würde ich jetzt heute Abend zum Beispiel eine Forelle machen, eine frische Forelle mit Tomaten, Rosmarin, Knoblauch, vielleicht ein bisschen Gemüse noch rein und das rein in den Ofen. Zitrone, Schuss Weißwein, Olivenöl, bisschen Balsamico-Essig. Also das ist so für mich eine ziemlich feierliche Speise.
Okay, mich hast du auf jeden Fall schon mal. Ja, das klingt sehr gut.
Okay, ja, super. Ja.
Gibt es eigentlich dann wirklich sowas wie eine optimale Ernährung oder ist das für jeden individuell was anderes?
Da gibt es individuelle Unterschiede. Also man weiß aus Studien, dass manche Leute besser zum Beispiel auf Low-Fat ansprechen, andere Körper besser auf Low-Carb ansprechen. Das weiß man. Daher kommt auch dieser ewige Streit. Und daher kommt es zum Beispiel auch, dass, sagen wir, eine Freundin von dir geht auf Low Carb und schwört dann darauf, ja, und sagt, du musst die Kohlenhydrate weglassen, keine Kartoffeln mehr, es gibt mir so viel besser. Und das mag bei ihr funktionieren, sehr gut. Ich halte Low Carb übrigens auch nicht für eine Modediät, sondern für sehr geeignet, insbesondere für die Körper mancher Menschen. Nur, wenn du das dann ausprobierst, ist das irgendwie gar nicht so toll und du sagst dann immer, wie kommst du da drauf? Und das ist wieder so auch eine Erklärung für die Widersprüche, mit der wir es zu tun haben, weil jeder Körper unterschiedlich ist. Und man kann aber, denke ich, wenn man sozusagen Fundamente einer gesunden Kost, so Grundkomponenten kann man schon ausmachen, also insbesondere, dass das Pflanzliche dominiert, dass es nicht Sachen sind aus der Lebensmittelindustrie, sondern echtes Essen direkt aus der Natur, unverarbeitet. Bei den Milchprodukten würde ich sagen, dass die fermentierten Milchprodukte günstiger sind als reine Milch.
Also Joghurt, Quark, sowas.
Ja, also all das, was Lactobacillen hat, also Milchsäurebakterien, die einen Teil des Milchzuckers umverwandeln, vorverdauen, wenn man so will, in Milchsäure, erweisen sich als gesünder, vermutlich, weil sie einen günstigen Effekt auf unsere Darmflora ausüben.
Also eine ganze Menge Dinge kann man schon irgendwie festmachen. Ja. Und das weißt du alles, weil du, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, hunderte von Studien für dein Buch gelesen hast. Du hast eben schon gesagt, du hast dich wirklich 3 Jahre lang mehr oder weniger morgens an den Schreibtisch gesetzt mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Schokolade, hast du eben gesagt, und hast angefangen zu lesen und gelesen und gelesen. Und zum Teil halt auch tatsächlich widersprüchliche Dinge versucht herauszuarbeiten und dann das Wahre quasi daraus zu holen. Was hat dich bei deiner Recherche dann am meisten überrascht? Gibt es da so einen Punkt, wo du gedacht hast, ach wirklich?
Also wenn man anfängt zu recherchieren in diesem Thema, ich denke, die meisten von uns denken, dass so eine gesunde Mischkost das Allerbeste ist, was es gibt, oder? Sozusagen moderat in allen Sachen. Und da gibt es doch interessante Befunde. Also ich gebe mal ein Beispiel. Man hat, es gibt ja diese blauen Zonen auf der Welt. Das sind diese Regionen auf der Welt, wo die Menschen besonders lange leben und auf besonders fitte Weise alt werden. Also Okinawa, eine japanische Inselgruppe, ist ein sehr berühmtes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was nicht so berühmt ist, aber viel besser noch studiert, sind die Siebenten-Tags-Adventisten in den USA.
Aha.
Ja, das ist so eine Religionsgemeinschaft, die leben ziemlich gesund, die rauchen nicht, sie trinken nicht oder fast nicht. Und die Männer werden im Schnitt bis zu 10 Jahre, leben bis zu 10 Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner.
Wow.
Immerhin.
Das ist eine Menge.
Ja. Und jetzt kommt es, also unter den Adventisten gibt es nochmal so eine Art von Langlebigkeitsranking, das ziemlich interessant ist. Und zwar zeigt sich, dass die Veganer und Vegetarier unter den Adventisten länger leben als die Allesesser.
Das heißt, Leute, die auf Fleisch verzichten, im Klartext.
Ja, richtig. Die sich rein pflanzlich ernähren, wo man oft sagt, aber denen fehlt doch was. Die leben länger. Und was auch interessant ist, am allerlängsten leben jene Vegetarier, also man nennt sie die Pesketarier. Mhm. Das sind jene Vegetarier, die ab und zu Fisch essen.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Der Ernährungskompass heißt das Buch von Wissenschaftsbuchautor Bas Kast. Bas ist zu Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag und hat für sein Buch viele Ernährungsstudien gelesen. Und du sprichst auch von vielen Ernährungsmythen, sprichst sie an, von denen wir glauben, dass sie zumindest stimmen und möglicherweise auch zum Teil danach leben. Zum Beispiel schreibst du, Fett ist generell nicht ungesund. Warum nicht?
Ja, das ist wirklich ein, ich glaube, das ist das verhängnisvollste Vorurteil, das es gibt. Immer noch diese Fettverteufelung, fängt ja schon mit dem Wort an, Fett macht Fett. und das ist ein Teil des Problems. Dann haben wir dieses Bild von unserer Küche, gell? Also wenn Fett da ins Abflussrohr geht, dann verstopft es und so weiter.
Diese Fettspritzer an der Wand oder so.
Bläh. Ja, das verstehe, genau, stell dir das in deinen Gefäßen vor, ne? Also hast du ja gleich einen Herzinfarkt und all das hat sich als ziemlich falsch herausgestellt. Ich meine, es stimmt, dass Fett pro Gramm mehr Kalorien enthält als Protein, also Eiweiß und Kohlenhydrate, aber es kommt eben in unserem Körper nicht nur darauf an, ob etwas, dass etwas verbrennt wird und in Energie umgesetzt wird, sondern wie man gerade in den letzten Jahren auch herausgefunden hat, kommt es auf die physiologische Wirkung an. Man kann das fast vergleichen mit Medikamenten. Mhm. Also bestimmte Fettsäuren haben tatsächlich eine Art von medizinische Wirkung.
Das heißt, die werden nicht einfach nur irgendwie im Magen verbrannt, sondern die machen irgendwas im Körper.
Ja, ganz richtig. Also man hat zum Beispiel in den letzten Jahren entdeckt, dass einige unserer Körperzellen ausgestattet sind mit Antennen für Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das heißt, diese Körperzellen von uns warten nur darauf, dass da mal so eine Omega-3-Fettsäure andockt. Und was dann passiert, ist im Grunde sensationell, nämlich diese Omega-3-Fettsäure, wenn die andockt, das führt zu einer Hoch- und Runterregulierung der Genaktivität. Das heißt, übersetzt kann man sagen, dass der Fisch, den wir essen und diese Omega-3-Fettsäuren enthält, redet in einer Art Molekularsprache mit unserem Erbgut, was konkret in diesem Fall dazu führt, dass schädliche Entzündungsprozesse in unserem Körper runtergefahren werden.
Das ist ziemlich spannend und damit sind wir bei zwei wichtigen Punkten. Einmal, dass nicht alle Fette wahrscheinlich gesund sind oder ungesund. Vielleicht ist das der Umkehrschluss, ist der wichtigere wahrscheinlich. Nicht alle Fette sind ungesund. Omega-3-Fette hast du gerade angesprochen. Mhm. Und damit sind wir auch beim Thema Fisch und Fleisch. Und da haben wir eben schon drüber gesprochen. Da hast du über diese Gruppe gesprochen in den USA, die länger lebt sowieso schon. Und die kein Fleisch essen, aber dafür Fisch, leben noch länger als die eh schon lange leben. Fangen wir mal mit dem einen an. Warum ist Fleischessen nicht so optimal für uns?
Niemand weiß es genau. Also was man weiß, ist, dass insbesondere das verarbeitete Fleisch schädlich ist. Also wir sprechen über Wurst, Salami, Hotdogs, Schinken, diese Sachen. Mhm. Und woran das genau liegt, ist schwer zu sagen. Also es könnte das zu viel an Eisen sein, das ist ein besonderes tierisches Eisen, Hämeisen, wie sich das nennt. Es könnte zu viel Salz sein, es könnten die Proteine als solche sein. Es könnten die Zusatzstoffe sein, Nitrite, Nitrate, was auch immer alles reinkommt von der Industrie. Niemand weiß das so ganz genau, aber das ist die schlimmste Form. Mhm. Nicht mehr ganz so schlimm ist so unverarbeitetes Fleisch, insbesondere wenn die Tiere selbst gesund gelebt haben. Man isst ja nicht nur, was man isst, sondern man isst auch das, was die Speise, die man isst, gegessen hat.
Zumindest wenn es Tiere sind, ja.
Ja, wenn es Tiere sind, aber auch bei Pflanzen essen die das vielleicht nicht. Aber
sie nehmen es auf, ja.
Genau. Mhm. Und also darauf sollte man auch achten. Und das ist schon, das geht, fällt schon eher so in diesen neutralen Bereich. Und wenn man jetzt ein Landhuhn oder so nimmt, würde ich das schon fast positiv bewerten. Woher dieser Unterschied kommt, ist der bis heute nicht ganz geklärt. Aber man weiß es aus extrem vielen Studien mittlerweile.
Warum ist dann Fischessen so gesund? Also du schreibst im Buch vor allem fetter Fisch und das hat dann wahrscheinlich was mit Fettsäuren, mit Omega-3 zum Beispiel zu tun.
Ja, richtig. Also beim Fisch weiß man schon erheblich mehr. Man weiß, also Fisch enthält, also fettiger Fisch wie Lachs, Hering, Makrele, auch Forelle sogar, enthält eben besonders viel von besonderen Omega-3-Fettsäuren. Das sind besonders lange, besonders hochgradig ungesättigte Fettsäuren, die wirklich sehr heilsam sind. Aber auch Fisch ist ein Nährstoffpaket und Fisch enthält zum Beispiel, was fast kein Lebensmittel sonst enthält, der Vitamin D oder Stoffe wie, sehr seltene Stoffe wie Selen, Jod, die sonst in unserer Ernährung kaum vorkommen, aber sehr wichtig sind.
Und die vor allen Dingen ja auch Vegetarier fehlen. Ne? Also Selen ist ja so ein Stoff oder auch Vitamin B12 sind ja so Stoffe, die Vegetariern am Ende tatsächlich in ihrer Ernährung fehlen. Ne?
Ja, also B12, das muss man klar sagen, die meisten Vegetarier und Veganer wissen das ja auch, muss man wirklich zuführen, weil das von Bakterien kommt. Insofern bekommt man das als Vegetarier und Veganer nicht ab.
Mhm. Wir können also an der Stelle festhalten, nochmal um auf das Fett zurückzukommen, nicht alles Fett ist schlecht, aber dann lieber Fett vom Fisch essen als Fett vom Burger wahrscheinlich. Ne?
Also die schlimmsten Fette, die einzigen, die wirklich sehr schlimm sind, sind die sogenannten Transfette. Das ist so eine Art künstliches Fett, das entsteht in einem Industrieprozess, wenn man aus einem Öl, wenn man das versucht zu härten und dann zum Beispiel eine Margarine draus machen will. Und inzwischen sind die Margarinen auch weitgehend frei davon, weil die Industrie das da auch reagiert hat und die Situation hat sich klar verbessert. Leider gibt es in Deutschland keine Deklarationspflicht, was Transfette betrifft, im Gegensatz zu den USA, sodass man nicht genau weiß, wo sie noch drin stecken. Aber tendenziell in so Sachen wie Fertigpizza, Gebäck. Aber das ist das einzige wirklich Gift. Fett. So, und dann die gesättigten Fettsäuren, die besonders eben in tierischen Produkten vorkommen, wie Fleisch, Butter, Milch, Joghurt etc. Gut, die sind, da sollte man sich ein bisschen zurückhalten, haben sich aber nicht als so schädlich herausgestellt, wie man lange dachte. Und dann wirklich günstig sind die alle ungesättigten Fettsäuren, die einfachen, die also in Nüssen, Oliven, Rapsöl und Olivenöl vorkommen. Und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wozu eben dann auch die Omega-3-Fettsäuren gehören.
Wir haben gerade schon über Ernährungsmythen, sage ich mal, gesprochen, also über Dinge, die zum Teil unberechtigt ein gutes oder ein schlechtes Image haben oder bei denen man nicht so ganz genau weiß, was man jetzt denken soll, also weil es so viele unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Milch ist ja auch so ein Beispiel. Mhm. Hast du eben schon mal angedeutet, früher hieß es unbedingt viel Milch trinken, schon als Kind, mindestens ein Glas am Tag, jetzt heißt es mittlerweile, Milch ist völlig überbewertet und Milch verhindert die Aufnahme von Eisen und Eisen gibt uns Kraft und Energie. Also was ist mit Milch, also unverarbeiteter Milch, weil eben hast du gesagt, so fermentiertes Zeug, also Joghurt, Quark ist gar nicht so schlecht, ne?
Ja, genau. Milch ist auch ein sehr interessantes Beispiel, habe ich auch lange mit gehadert, weil der Großteil der Studien immer noch ein positives Bild zeichnet. Es gibt ja immer Widersprüche, wie du gesagt hast. Mhm. Und wenn man sich den Großteil der Studien anguckt, dann sagen die, Milch ist durchaus gesund, kannst du trinken, auch in größeren Mengen etc. Und wenn man da mal genauer hinguckt, sozusagen auf das Kleingedruckte guckt, dann sieht man, dass die allermeisten dieser Studien von der Milchindustrie finanziert wurden. Und nicht nur das, sondern, und es gibt auch darüber Studien, man sieht, wenn das passiert, wenn die Milchindustrie oder eine andere Industrie auch, aber eben auch die Milchindustrie, die ihre Finger im Spiel hat, steigt die Chance eines positiven Ergebnisses plötzlich um das Achtfache.
Wow, okay. Ja. Ja, das ist eindrücklich auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, und das stimmt natürlich schon mal erstmal skeptisch. Na, gut, man kann sagen, die Milch kann ja nichts dafür. Also sie könnte trotzdem gesund sein, aber das stimmt schon mal skeptisch. Und da habe ich natürlich genauer nachgeguckt und geschaut. Und jetzt sind gerade in den letzten Jahren, 2017, mehrere unabhängige, große Studien auch erschienen. Und die zeichnen eben nicht so ein rosiges Bild, was die Milch betrifft. Und also ein Beispiel, eine Studie, die ergab, dass wenn eine Frau sich ohnehin ungünstig ernährt, also wenig Gemüse und Obst isst und 3 Gläser Milch am Tag trinkt, ist das Sterblichkeitsrisiko bereits um 170-180% erhöht. Was ja schon eine Menge ist.
Allerdings.
Ja. Also es kommt auch hier auf die Menge an, die Dosis macht das Gift. Ich meine, ich trinke immer noch Milch in meinem Kaffee, so als Schuss in den Kaffee.
Ja, klar.
Aber nicht mehr so. Da bevorzuge ich wirklich die fermentierten, also Joghurt, Kefir, Käse.
Ja, du bevorzugst sie nicht nur. Von Joghurt kann man gar nicht zu viel essen, schreibst du tatsächlich auch an einer Stelle. Wie geht das denn? Kann ich den ganzen Tag Joghurt essen und ich werde nicht dicker oder wie?
Naja, Joghurt ist eben, es gibt diese riesen Harvard-Studie mit mehr als 100.000 Testpersonen, die man über Jahrzehnte hinweg beobachtet hat. Und die waren in meinem Alter, ich bin 45, und die waren in meinem Alter. Und in dem Alter nimmt man ja typischerweise ein bisschen zu. Leider. Und jetzt zeigte sich bei bestimmten Lebensmitteln etwas Sonderbares, nämlich je mehr man davon aß, desto weniger Gewicht legte man zu.
Das klingt ja wie ein Wundermittel.
Ja, es ist wie eine Art Schlankmacher und man fragt sich, wie kann das sein? Und an erster Stelle dieser Schlankmacher war Joghurt, an zweiter Stelle übrigens waren die fettreichen Nüsse. Mhm. Und man hat das sogar auch experimentell bei Mäusen bestätigt, wenn du Mäusen eine Fastfood-Diät, eine McDonald's-Diät gibst, werden sie natürlich fett. Es sei denn, du fügst so ein bisschen Joghurt hinzu, dann bleiben sie schlank.
Das auch ist ja unfassbar.
Ja, und diese Studien sind wirklich ernst. Sie wurden nicht von Danone finanziert oder so, sondern sie sind vom MIT, also vom Massachusetts Institute of Technology, eine sehr, sehr angesehene Universität in den USA, sehr seriös. Und die Forscher dort haben dann auch genauer nachgeguckt und festgestellt, man muss gar nicht mal den Joghurt als solchen geben. Es reicht, wenn man eben nur die Milchsäurebakterien, die im Joghurt sind, gibt. Ja, und die scheinen eben einen besonders günstigen Effekt auf die Darmflora zu haben. Da senken sie Entzündungsprozesse, das geht dann in den gesamten Körper über und entfaltet günstige Effekte.
Also schön Joghurt, Nüsse, Hülsenfrüchte in den Ernährungsplan mit reinbasteln, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Essen wir generell zu viel?
Ja, also das ist klar. Ich meine, 2/3, glaube ich, der Deutschen sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Also es ist offensichtlich, dass wir generell zu viel essen, ja.
Du schreibst ja auch, gutes Essen kann nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern möglicherweise gesund machen. Da hast du eben schon das Beispiel mit der Arterie relativ eindrücklich uns erzählt. Es kann aber auch tatsächlich die Zellalterung entschleunigen. Das hast du ganz am Anfang schon mal angesprochen. Wie geht das?
Innerhalb unserer Zellen gibt es Moleküle, die registrieren, ob die Zelle wachsen kann oder nicht. Und ein solches Molekül nennt sich mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin.
Wow.
Ja, das ist, und wenn man mTOR hemmt, es ist eines der konsistentesten Ergebnisse auf diesem Gebiet, verlängert man das Leben von bisher allen getesteten Organismen, Tieren. Und mTOR ist interessanterweise auch ein Sensor für den Nahrungszustand im Körper und reagiert unheimlich stark auf Proteine, auf bestimmte Aminosäuren, das heißt auf das, was wir essen, insbesondere auf tierische Proteine und so weiter. Und bestimmte Substanzen, wie Kaffee zum Beispiel, hemmen dieses mTOR-Molekül, das sich eben als zentralen Alterungsschalter in unseren Körperzellen erweist. Und Olivenöl, zumindest Substanzen im Olivenöl, hemmen mTOR. Und man kann also über die Ernährung und auch teilweise über Nicht-Essen mTOR hoch und runter fahren. Und so kann dieser Alterungsprozess durch Ernährung beschleunigt und entschleunigt werden.
Das heißt, wir können festhalten, 2-3 Kaffee am Tag trinken schadet nicht. Schöne mediterrane Küche mit viel Olivenöl schadet nicht. Und einfach mal ein bisschen weniger essen. Das hält alles jung.
Ja, absolut. Und man sieht das beim Kaffee zum Beispiel. Frappierenderweise 3 bis 5 Tassen senken das Sterblichkeitsrisiko bis zu 15%.
So, jetzt nach dieser langen Recherche, die du gemacht hast für das Buch und nachdem du das Buch geschrieben hast, also alles das, was dann in deinem Kopf war, auch nochmal runtergeschrieben hast, was ist so dein Fazit, was Studien über Ernährung angeht?
Na, ich denke, das Wichtigste, die wichtigste praktische Regel ist, essen Sie echtes Essen. Ja, ist wirklich Essen, das direkt aus der Natur kommt. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, halte ich mich am längsten in diesem Eingangsbereich auf, wo das ganze frische Essen, Gemüse, Obst und so weiter sich befindet. Und dann gehe ich schnell weiter in diese mittleren Regale, wo die Lebensmittelindustrie all ihre verpackten Produkte hat. Die betrete ich fast gar nicht mehr. Eigentlich nur für Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, für dunkle Schokolade und für Nüsse gehe ich da auch rein und sonst eigentlich nicht. Und dann gehe ich schnell weiter zum hinteren Bereich, zur Fischtheke und dann gehe ich weiter zur Kasse. Also diese ganzen mittleren Regale, wo das steht, was sich extrem lange hält und so weiter, das meide ich. Und man kann auch praktisch sagen, koche selber. Wenn du selber kochst, löst du 80% der Ernährungsprobleme, die wir heutzutage haben.
Bas Kast ist so Gast gewesen hier in der Sonntag. Er hat sich ausführlich mit guter Ernährung beschäftigt und so ziemlich alles gelesen, was die Wissenschaft da so an Erkenntnissen geliefert hat bisher. Und das alles hat er zusammengefasst in seinem Buch Der Ernährungskompass. Und wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, welche Lebensmittel denn jetzt wirklich gut sind und wie man sich ordentlich ernährt und so auch ernährt, dass Essen weiter Spaß macht, dann schaut da mal rein in das Buch. Vielen lieben Dank für den Einblick in deine Recherche und einen guten, gesunden Hunger weiterhin. Hab einen schönen Sonntag.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.